Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir mal ehrlich sind, Hand aufs Herz, könnten wir in unserem Glauben nicht auch ohne die dritte göttliche Person auskommen? Jetzt klammern wir mal diese Festtage, um das Pfingstfest oder das Sakrament der Firmung ein bisschen beiseite und schauen einmal auf unser alltägliches Glaubensleben, auf unser Beten. Wenn wir ehrlich sind, könnte es nicht schnell passieren, dass wir uns ganz und gar mit dem Vater und mit dem Sohn arrangieren würden und den Heiligen Geist außen vor lassen. Natürlich beten wir zum Vater und wir beten ebenso zu Jesus Christus, seinem Sohn. Wir könnten die beiden Personen beschreiben, hoffentlich von Erfahrungen ihrer Nähe berichten. Aber was wissen wir vom Heiligen Geist? Welche Gebete kennen wir, die sich an ihn wenden? Und wann sprechen wir mit ihm? Zugegebenermaßen sind diese Fragen auch für einen geübten Beter oder für einen Theologen nicht ganz leicht zu beantworten. Und sie werden wohl die meisten von uns beschämen. Er nimmt uns das nicht übel. So wie wir den Vater nicht dadurch brüskieren, dass wir uns in unserem Beten wohl eher an den Sohn wenden und das Leben des Sohnes in der Betrachtung der Evangelien meditieren, ebenso wenig wird uns wohl der Heilige Geist einmal die Rechnung eröffnen und sich über die sträfliche Vernachlässigung seiner Person beschweren. Im Himmel gibt es Gott sei Dank keine Eifersucht, weder zwischen den Engeln noch zwischen den unterschiedlichen Heiligen und schon gar nicht unter den göttlichen Personen. Und doch ist uns ja gerade der Heilige Geist als derjenige geschenkt, der uns in die Fülle der Wahrheit, in die Fülle des christlichen Lebens einführen will. Das bedeutet einmal ganz konkret, dass wir von ihm etwas empfangen können, was uns weder der Vater noch der Sohn zu geben vermögen. Er führt uns in die Fülle der Wahrheit ein. Und zu guter Letzt ist auch zu sagen, dass er derjenige ist, der uns am engsten begleitet und in dem sich Gott dem Menschen am engsten naht. Deshalb möchte ich Sie einladen, dass wir jetzt zu Beginn beten und eben diesen Geist bitten, dass er jetzt unser Denken erfüllt und dass er sich selbst uns zeigt. Heiliger Geist, du Geist der Liebe zwischen Vater und Sohn, du bist uns verheißen, du bist uns nah, in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und in dir sind wir. Alles können wir durch dich schauen. Du lebst in uns auch dann, wenn wir dein Wirken nur so selten erkennen. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt selbst uns an der Hand nimmst und dass du dich jetzt unserem Denken und Reden vorstellst, dass wir staunen können über deine Gegenwart in uns. Was hat nun der Heilige Geist in meinem bisherigen Leben getan? Dass der Vater diese Welt und mich erschaffen hat und mich an jedem Atemzug im Leben erhält, das wissen wir. Ich glaube auch, was der Sohn für mich auf sich nimmt, indem er Mensch wird, meinen Platz als Sünder einnimmt und mir seinen Lieblingsplatz auf dem Schoß des Vaters anbietet, indem er das Kreuz trägt und in den Tod geht, das betrachten wir dankbar. Aber der Heilige Geist, was tut er für mich? Nicht wenig, wenn man genauer hinschaut. Er hat mir die Heilige Schrift geschenkt, in der ich alles über den Vater und den Sohn erfahren kann und in der er zu mir spricht. Denn schließlich war er es, der das Wort Gottes durch die Evangelisten hat niederschreiben lassen. Der Heilige Geist war es auch, der die Apostel nach dem Sterben Jesu gesammelt und zusammengehalten hat. Ja, er hat sie ausgerüstet, damit sie zu Zeugen für die Wahrheit wurden. Der Heilige Geist hat ihre Predigten geschrieben und er hat so selbst zu den Gläubigen gesprochen und gepredigt. Nicht anders, als dies Jesus in Galiläa noch getan hat, als er unter den Aposteln war. Der Heilige Geist ist es auch, der mir die Sünden vergeben und mich zu einem Kind des Vaters gemacht hat. Und dies hat er nicht nur einmal am Tag meiner Taufe für mich getan, sondern immer wieder, wenn ich im Beichtstuhl meine Schuld bekenne. Er selbst ist es auch, der mir das Gesetz Gottes ins Herz gelegt hat, dass ich es in meinem Innersten erkennen kann, wenn ich auf seine Stimme in meinem Herzen höre. Oh, es ist ein großer Komponist. Er hat Lieder und Texte gedichtet, die Gott loben. Und er ist derjenige, der jeden Akt der Liebe bewirkt, den ich Gott entgegengebracht habe. Ja, und natürlich war er es, der mich in den Glauben eingeführt hat. Denn er hat ja schon in den ersten Stunden der Kirche den Aposteln Dinge offenbart, die sie nicht einmal vom Herrn wussten, weil Jesus sie ihnen noch nicht sagen konnte. Der Heilige Geist hat uns in eine größere, in die ganze Wahrheit eingeführt, die zur Zeit Jesu noch verborgen war. Und außerdem hat er schon für mich und in mir gebetet, längstens bevor ich als Kind überhaupt in der Lage war, meine Hände zu falten und ein Gebet zu sprechen. Und ist nicht auch er es, der dafür sorgt, dass selbst mein nächtliches Schnarchen ein Loblied in den Ohren Gottes ist? Um nicht davon zu sprechen, wie oft er es war, der für mich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, indem er mir im entscheidenden Moment die richtigen Worte vorgesagt, eingegeben hat und für mich die Verteidigung des Glaubens übernommen hat. Da sage noch einer, dieser göttliche Geist sei überflüssig. Ganz zu schweigen von seinem Eintreten für mich als Anwalt, der alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Wege nutzt, um mich, seinen Klienten, vor der göttlichen Gerechtigkeit zu verteidigen. Er ist es immer wieder, der als Geist der Liebe für jeden Menschen an die Liebe in Gott appelliert, die eine Verurteilung nach dem Maß der Gerechtigkeit abwenden kann. Insbesondere sein Eintreten für den sündigen Menschen wird uns, wenn wir dieses Geheimnis ganz schauen dürfen und einmal vor ihm stehen, wohl tief beschämen, wenn wir sehen, was er alles für uns getan hat. Und wenn es gerade der Geist der Heiligkeit ist, der sich in seiner Heiligkeit für mich, für alle Unheiligkeit in meinem Leben verwendet und diese zudeckt, dann werde ich sicherlich staunen, wie viel ich ihm verdanke. Aber bevor wir diese Frage, was der Heilige Geist eigentlich für uns tut, noch eingehender betrachten, möchte ich Sie einladen, dass wir zunächst einmal darauf schauen, welche Funktion der Heilige Geist in Gott, innerhalb des dreifaltigen Gottes ausübt. Was tut der Heilige Geist in Gott? Auch für den Blick auf Gott gilt, dass eine erste oberflächliche Betrachtung sich auf die beiden uns Menschen so leicht verständlichen Personen beschränken könnte. Was wäre denn, wenn wir uns einfach nur den Vater als den Schöpfer und den Sohn als den Mensch gewordenen Erlöser nebeneinander dächten? Was würde fehlen in Gott? Was würden wir vermissen, wenn es nur diese zwei Personen in Gott gäbe, den Vater und den Sohn? Nun, vereinfacht könnte man sagen, dass der Heilige Geist alles das ist, was zwischen den beiden göttlichen Personen von Vater und Sohn steht. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, das Band, das Vater und Sohn zusammenhält, also die Beziehung, die sie zueinander haben. Was wäre es für ein Gott, wenn Vater und Sohn beziehungslos nebeneinander existierten? Ja, wenn der Vater nicht liebender Vater wäre, der in jedem Augenblick alles für seinen Sohn gibt, sondern so etwas wie ein technischer Erzeuger, der sich von seinem Kind abwendet. Ja, und zu welchem Tyrannen würde zwangsläufig der Sohn Gottes werden, der nicht in der Liebe des Kindes sich ganz dem Willen des Vaters anheimgibt, sondern den Vater als den Größeren, den Anderen, den Fremden betrachtet, von dem er abhängig ist und der ihm zwangsläufig als Konkurrenz erscheinen muss. Eine einzige Gottheit, die aus zwei unterschiedlichen Personen bestünde, sie würde entzweien und zerbrechen, weil der eine den anderen nicht ertragen könnte, sondern das Gegenüber im wörtlichen Sinne stets etwas wäre, was gegen das eigene steht und was über dem eigenen steht und deshalb als Bedrohung betrachtet würde. Vielleicht kann man sich das alles etwas leichter vorstellen, wenn wir die Polarität von Mann und Frau betrachten, die ja so unterschiedlich sind, dass auch sie eine dauerhafte Einheit nur dann aushalten und leben können, wenn die Liebe selbst sie aneinander bindet und ihnen hilft, ihr Anderssein nicht als Gegensein, als gegenüberstehend zu betrachten. Durch welche Hölle müssen Menschen gehen, die gezwungen sind, eng verbunden, also in Einheit, mit einem anderen Menschen zu leben, zu dem die Liebe erloschen ist? Diese Liebe, die einzig und allein in der Lage ist, das Andere, das mir Fremde am Anderen, zu entschärfen und zum Grund der Einheit zu machen. Ohne diese Liebe ist das Andere für mich ein ständiger Stachel, eine Konkurrenz und eine Bedrohung für das eigene Ich. Nur die Liebe ist wirklich in der Lage, in Gott zwei unterschiedliche Personen zu verbinden. Zwischen diesen beiden Personen muss ein Band der Liebe bestehen, das beide aneinander bindet und ihre Einheit in ihrer Unterschiedlichkeit ermöglicht. Damit das Ich, das Du aushält, bedarf es eines Wir. Ich und du, wir wären uns ewig fremd, anders und eine Bedrohung, wenn wir nicht beide Wir sagen könnten. Das Wort Wir bezeichnet gewissermaßen alles, was sich zwischen dem Ich und dem Du, zwischen der einen und der anderen Person findet. Das Wir ist die Beziehung, die zwischen beiden besteht. Und das Wir verbindet beide in der einen Gottheit. Diese Gedanken mögen ein wenig schwierig und philosophisch klingen, aber vielleicht kann uns das irdische Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit, die christliche Ehe, helfen, diese Funktion des Wirs besser zu verstehen. Denn auch in ihr finden wir den Hinweis darauf, dass die Liebe, die zwischen Ich und Du, zwischen Mann und Frau besteht, zu einer eigenen Wirklichkeit werden kann. Das Kind. Das Kind bezeugt vor der ganzen Welt die Einheit von Mann und Frau. Wo ein Kind ist, da müssen Mann und Frau eins sein oder zumindest gewesen sein. Sonst wäre das Kind nicht entstanden. Also immer dann, wenn sich der eine ganz an den anderen verschenkt, alles von sich selbst gibt, wird diese liebende Hingabe fruchtbar und greifbar in der dritten Person der Liebe im Heiligen Geist. Machen wir das ganz konkret. Schauen wir einmal, an welchen Stellen uns der Heilige Geist in der Schrift begegnet. Und wir werden entdecken, dass dieses irdische Gesetz wirklich ein himmlisches Gesetz widerspiegelt. Weil gerade immer dann vom Heiligen Geist die Rede ist, wenn sich der Vater an den Sohn oder der Sohn an den Vater ganz und gar verschenkt. Eine kleine Zwischenbemerkung ist an dieser Stelle nötig. Natürlich handelt es sich bei Gott immer um einen permanenten Vorgang. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er verschenkt sich nicht einmal und dann ist Schluss, sondern bei ihm bedeutet dieser Akt des Verschenkens einen andauernden, einen permanenten Vorgang. Deshalb sind auch die Bilder einer sprudelnden Quelle oder eines lebendigen Stromes, der immer da fließt, wohl die geeignetsten Bilder, um eben die Beziehung, das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn zu beschreiben. Aber für uns Menschen wird ja diese Hingabe des Vaters an den Sohn das erste Mal in dem Augenblick sichtbar, in dem der Mensch von der Existenz des Sohnes erfährt, nämlich im Augenblick der Menschwerdung. Ja, und wer begegnet uns in diesem Augenblick, in dem der Vater sich ganz an den Sohn verschenkt, ihn mit seiner ganzen Gottheit ausrüstet und ihn als seinen Sohn auf die Erde sendet? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da haben wir ihn. In dem Moment, in dem der Vater sich ganz an den Sohn hingibt, begegnet uns der Heilige Geist. Ja, und schauen wir jetzt noch auf die Antwort des Sohnes, also auf die Liebe des Sohnes zum Vater, dann werden wir wieder sehen, dass der Sohn umso häufiger vom Heiligen Geist spricht, je näher er dem Augenblick seiner totalen Hingabe und Auslieferung an den Vater als sterbendes Opferlamm am Kreuz rückt. Im Abendmahlsaal spricht er vom Geist, den er den Jüngern dann als Auferstandener zum Geschenk macht. Wenn er in ihre Mitte tritt, zu ihnen sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. So lesen wir im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Also, fassen wir mal zusammen. Dort, wo uns der Heilige Geist als das Band der göttlichen Einheit begegnet, offenbart er also der Welt die Einheit von Vater und Sohn, ihre liebende Hingabe zueinander. Ebenso wie uns ein Kind in der Ehe die liebende Hingabe des Mannes an die Frau und der Frau an ihren Mann offenbaren kann. Das ist eigentlich grotesk, denn schauen wir noch einmal, welche Stellen der Heiligen Schrift wir jetzt betrachtet haben. Die Menschwerdung und Jesu Sterben am Kreuz. Eigentlich sind doch gerade diese Ereignisse Ausdruck der Trennung zwischen Vater und Sohn. In dem Moment, in dem der Sohn den Vater verlässt und auf diese Erde geht, trennt er sich ja vom Vater. Ja, und wie viel mehr trennt er sich noch einmal in seinem Sterben am Kreuz und in seinem Hinabsteigen in die Hölle, in den Bereich des Todes. Gerade an diesen beiden Stellen begegnet uns der Heilige Geist als Zeuge der Einheit von Vater und Sohn. Ja, in diesen Augenblicken höchster Spannung, die zunächst wie eine Trennung wirken, belegt uns der Heilige Geist die Einheit, die höchste Liebe und Verbindung des Vaters mit dem Sohn. Diese Erfahrung können wir vielleicht ansatzweise auch in unserer Welt machen. Wenn sich die Liebe und die Einheit zweier Menschen gerade dann erweisen und offenbar werden, wenn diese Menschen durch Krisensituationen eine vermeintliche Trennung erleiden müssen. Der Geist ist das Band, das Vater und Sohn miteinander vereint und in Liebe zusammenhält. Nachdem wir nun auf die Rolle des Heiligen Geistes in Gott geschaut haben und erkannt haben, dass er all das ist, was zwischen dem Vater und dem Sohn steht, wollen wir jetzt auf sein Wirken in unserer Welt und in unserem Leben schauen. Wenn wir dazu den Text des Glaubensbekenntnisses studieren, dann kann uns etwas auffallen, nämlich, dass uns der Heilige Geist schon begegnet, bevor er als Person eingeführt ist. Schon im zweiten Abschnitt, der eigentlich Jesus Christus gewidmet ist, beten wir, wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Bevor wir unseren Glauben an den Heiligen Geist bekennen, begegnet uns schon sein Wirken. Und hier geht es uns gewissermaßen ähnlich wie der Gottesmutter selbst, die dem Wirken des Geistes begegnet, bevor sie überhaupt ahnen konnte, was das sein solle, und bevor sie ihren Sohn in den Händen hielt. Auch das kennen wir vielleicht aus dem menschlichen Bereich. Wenn wir einem liebenden Paar begegnen, dann kann es passieren, dass man schon vor dem Kennenlernen der einzelnen Personen ihre Beziehung zueinander, nämlich die Liebe zwischen ihnen, als das sie verbindende Band von Weitem erkennt. Das ist ein Grundgesetz. Deshalb wird in jeder Begegnung mit der göttlichen Person des Vaters und des Sohnes die Begegnung mit dem Heiligen Geist gewissermaßen schon vorausgehen. Bevor ich den Sohn und im Sohn den Vater schauen kann, wird mich der Heilige Geist überschatten. Und wieder werden wir daran erinnert, dass es die Menschwerdung des Gottessohnes, also die Begegnung mit Jesus, nicht ohne das Band zum Vater geben kann. Ja, dass eben diese Menschwerdung kein Verlassen des Vaters bedeutet, sondern Ausdruck der Einheit von Vater und Sohn, Ausdruck der Hingabe des Vaters an den Sohn ist und deshalb der Heilige Geist vorweggeht. Ganz bildlich wird uns diese Funktion des Geistes für den Mensch gewordenen Gottessohn noch einmal bei seiner Taufe im Jordan deutlich. Dort berichtet uns die Schrift davon, dass der Geist zwischen Himmel und Erde schwebt, also im ganz räumlichen Sinn den Sohn auf Erden mit dem Vater im Himmel verbindet. Die Sendung Jesu auf dieser Erde, sie steht ganz im Zeichen des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes bereitet dem Sohn im Leib Mariens einen Raum der Liebe, in dem der Sohn auf Erden leben kann. Der Heilige Geist, die liebende Beziehung zum Vater, ja, er ist das Lebensgesetz, er ist der Atem des Sohnes auch auf unserer Erde. Man kann den Sohn nicht vom Geist trennen. So wie ein verheirateter und liebender Mann zu jeder Einladung gewissermaßen die Liebe zu seiner Frau mitbringt, immer seinen Ehering trägt und nicht mehr als Junggeselle eingeladen werden kann, so begegnet mir eben im Sohn immer das Band der Liebe, all das, was er für den Vater empfindet, von dem er lebt. Aber fahren wir jetzt noch im Text des großen Glaubensbekenntnisses fort, in dem es dann heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Wir haben schon an einer anderen Stelle versucht zu erschließen, was es bedeutet, wenn wir Menschen sagen, ich glaube. Wieder geht es an dieser Stelle im Glaubensbekenntnis nicht um die Feststellung irgendeiner Tatsache. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es den Heiligen Geist gibt. Das ist alles schön und gut, aber darum geht es hier nicht. Nein, es geht auch an dieser Stelle um den Blick in das Gesicht einer Person. Ich glaube dir, Heiliger Geist. Ich vertraue mich dir an. Heiliger Geist, ich übergebe mich dir ganz und gar. Und jetzt erst wird es konkret. Denn es geht nicht nur darum, ihn in seiner Funktion innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit zu erkennen, sondern es geht darum, den Heiligen Geist in unserem Leben, in meinem Alltag zu entdecken. Wenn wir diese Stelle des Glaubensbekenntnisses beten, dann bekennen wir ihn ja als den Herrn, der uns lebendig macht, den ich mit dem Vater und dem Sohn anbete und verherrliche. Und der durch die Propheten zu mir spricht. Wir sehen also ganz deutlich, dass der Heilige Geist als Person bekannt wird, als du, und dass er schon im Glaubensbekenntnis als derjenige begegnet, durch den Gott in dieser Welt handelt. Ja, er ist gewissermaßen das Medium, das Mittel des göttlichen Handelns in unserer Welt. Er ist es, durch den der Vater im Sohn an mir handelt. Achten wir einmal auf die zahlreichen Stellen in der Heiligen Schrift, in der es immer wieder heißt, dass Jesus im Geist dieses oder jenes tat oder eben handelt. Oder denken wir an die Berichte in der Apostelgeschichte von der Geburtsstunde der Kirche, in der der eigentlich Handelnde der Heilige Geist ist, der sich halt der Apostel oder irgendwelche anderen Menschen bedient. Als dieses Medium des göttlichen Wirkens ist er natürlich nicht ganz leicht zu erkennen, obwohl er hinter allem steht, was Gott in unserer Welt tut. Aber man sieht ihn nicht auf den ersten Blick. Diese seine Mittlerfunktion, die kann uns vielleicht ein Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Wenn ich einen dunklen Raum betrete und zunächst einmal gar nichts sehe und dann nach einem kurzen Augenblick das Licht eingeschaltet wird, dann werde ich plötzlich alle Gegenstände wahrnehmen können, die das Licht erreicht und beleuchtet. Diese Gegenstände, die werden mir dann ins Auge fallen. Und wahrscheinlich werde ich gar nicht realisieren, dass ich all diese Dinge nur deshalb sehen kann, weil das Licht von der Decke sie anstrahlt. Die wenigsten von uns werden wahrscheinlich ihren Kopf heben, um direkt in die Lichtquelle zu schauen. Sie würde uns ohnehin auch nur blenden und in ihrer Helligkeit wäre sie für uns höchstens in schematischen Umrissen erkennbar. Und dennoch können wir alles um uns herum nur deshalb sehen, weil dieses Licht brennt. Ohne dieses Licht wäre nichts. Wir könnten nichts sehen und keinen einzigen Schritt tun in diesem Raum. Weil wir jedoch den Heiligen Geist nicht bloß als leblose Leuchtröhre betrachten, sondern als Person gewordene Liebe, können wir dieses Beispiel noch erweitern. Was wäre nun, wenn nicht eine festmontierte Lampe an der Decke den großen Raum meines Lebens erleuchten würde, sondern ein lebendiger Mensch, mein bester Freund, die Aufgabe übernommen hätte, mit einem Scheinwerfer für mich jeweils die Dinge anzustrahlen, die für mein Fortkommen in diesem Raum unentbehrlich sind. Ja, wenn er diesen Lichtstrahl zunächst auf die Stufe vor meinen Füßen richten würde, damit ich nicht stolpere, um dann meinen Blick auf ein wunderbares Gemälde zu lenken, schließlich mir den Weg zu leuchten zum Aufstieg zur nächsten Ebene des Raumes. Auch jetzt könnte ich diesem Verbündeten kaum ins Auge schauen, weil der Scheinwerfer mich zu sehr blenden würde. Und doch wüsste ich, dass mein bester Freund es ist, der mir den Weg weist, der mir das Gehen ermöglicht und der mir all die Dinge zeigt, die für mein Fortkommen von entscheidender Bedeutung sind. Und vielleicht wäre mir dann auch beim Erblicken der einzelnen Gegenstände bewusst, dass es mein Gefährte ist, der mir jetzt diesen Gegenstand zeigt, um mir durch diesen Gegenstand den Weg zu ebnen. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, hierbei handelt es sich nicht um irgendeine spinnige Fantasie. Das kennen wir doch aus unserem Leben mit dem Geist. Wie oft ist es wohl schon einem jeden von uns passiert, dass wir die Heilige Schrift aufschlagen und uns in einem bestimmten Augenblick ausgerechnet ein einzelner Vers ins Herz getroffen hat. Ja, was meinen wir denn, wer das bewirken kann? Wer ist es wohl, der den Scheinwerfer in dieser Stunde gelenkt hat, dass ich genau an diesem Tag und in meiner Situation dieses Wort habe entdecken können? Der Heilige Geist ist es, der mir meine Pfade weist, indem er mich in der konkreten Situation meines Lebens den Weg führt, mir Leuchte ist auf meinen Pfaden und ich das erkennen kann, was jetzt und was heute für mich wichtig ist. Und hätte Jesus uns nach seiner Auferstehung ein größeres Geschenk hinterlassen können als die Verheißung des Heiligen Geistes? Natürlich, er hätte seinen Jüngern mit einem Schlag alle Wahrheit ins Gesicht sagen können, das ganze Buch der Heiligen Schrift übergeben. Aber ich glaube, wir ahnen, dass das ziemlich schief gelaufen wäre. Das hätten die Apostel niemals ertragen können. Die vielen Eindrücke in einem voll erleuchteten Lebensraum, sie würden einen jeden von uns überfordern. Ja, wer könnte denn die Wahrheit über sein eigenes Leben auf einen Schlag ertragen und aushalten, ganz zu schweigen von der Wahrheit Gottes? Der Herr musste einen Weg finden, dass jemand anders, ebenso behutsam wie er es selber den Seinen hat angedeihen lassen, diese an der Hand nähme und Schritt für Schritt durch das Chaos dieser Welt zum Vater führe. Ihnen immer den nächsten Schritt zeigend, dass sie langsam voranschreiten und wachsen können in der Liebe zu Gott. Behutsam leitend, hier und dort bewahrend, ermutigend und gelegentlich mahnend. Der Herr wollte ja nicht nur wieder Buchstaben hinterlassen, sondern er war das lebendige Wort. Was wären die Buchstaben, die nach einiger Zeit wieder leblos geworden wären? Ja, sie wären erneut zum tötenden Wort des Gesetzes geworden. Deshalb hat er uns Menschen eben nicht ein totes Wort geschenkt, das in allen Einzelheiten sein Erbe verwaltet, sondern einen lebendigen Zeugen. Er hat uns jemanden, eine Person geschenkt, der uns begleitet, ja, der selber Zeuge ist für die Wahrheit. Unser Glaube, er besteht nicht nur aus Formeln und Sätzen, sondern darin, dass in der Kirche der Geist Gottes als Zeuge wirkt und handelt und uns so immer mehr in die ganze Wahrheit einführt. Und deshalb geht es im katholischen Glauben nicht nur um die Rekonstruktion von vergangenen Zeiten. Es zählt auch nicht nur das Wort der Heiligen Schrift, sondern die Kirche hört auf den Geist Gottes als Zeugen der Wahrheit immer wieder neu, der auf dem Weg der Wanderschaft stets neue Dinge beleuchten kann, die heute für unsere Zeit von großer Bedeutung sind. Schauen wir nun noch ein wenig konkreter auf den Geist Gottes in unserem Leben. Wie führt mich dieser Geist und wo kann ich ihm begegnen? Wie kann es mir gelingen, diesen für mein Glaubensleben so entscheidenden Verbündeten tiefer zu entdecken? Ich habe den Eindruck, dass es wie so oft um das Entdecken geht. Ich muss nichts Neues. Ich muss nicht mehr tun. Keine größeren Anstrengungen unternehmen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es geht um das Gewahrwerden des Heiligen Geistes in meinem Leben. Also darum, dass ich wahrer werde. Dass ich mehr zu dem werde, der ich eigentlich bin. Wir haben im Blick auf das Offenbarwerden des Geistes innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit gesehen, dass der Geist Gottes gerade dann sichtbar wurde, wenn der eine sich an den anderen hingibt und verschenkt. Dort, wo der Sohn dem Vater sagt, ich bin nichts aus mir selbst, ich habe alles von dir und ich will alles, was ich von dir empfangen habe, in deine Hände zurücklegen, gerade dort begegnet der Heilige Geist. Also in dem Augenblick, in dem sich der Sohn zu seinem wahren Wesen bekennt, der eben nichts aus sich selbst ist. Genau dieses Lebensgesetz Gottes gilt es jetzt auf uns zu übertragen. Wir werden deshalb gerade dann die Tröstung des Geistes erfahren, wenn wir uns als jemand bekennen, der des Trostes bedürftig ist. Ein Anwalt kann kaum die Verteidigung seines Klienten übernehmen, solange dieser noch selber an einen Freispruch glaubt, womöglich aufgrund eigenen Handelns und Eingreifens. Erst die völlige Armutserklärung und die völlige Übergabe meiner Sache an meinen Anwalt, das schonungslose Eingeständnis meiner Schuld, die Akzeptanz meiner absoluten Hilflosigkeit, erst diese Schritte werden das wirksame Handeln des Anwalts ermöglichen. Deshalb ist der Heilige Geist der Vater der Armen. Er ist der Vater derer, die nichts aus sich selbst haben, die nichts mehr von ihrer eigenen Leistung erhoffen, sondern alles von Gott erwarten. Also die Grundbedingung dafür, dass er handeln kann, ist, dass ich nichts mehr tue, dass ich mich als arm bekenne. Ich bitte Sie, was ist leichter als das? In dem Moment, in dem ich selber aufgebe, etwas zu tun und meine Sache ganz dem überlasse, der wirkmächtig für mich einzutreten bereit ist. Der Heilige Geist, er tritt dann auf den Plan, wenn ich endlich bereit bin, abzutreten. Ist hier nicht meine Situation im Beichtstuhl beschrieben, indem er mich als Anwalt verteidigt, seine Heiligkeit vor alle meine Unheiligkeiten stellt, ja sich in der Lossprechung so mit mir verbindet, dass sein strahlendes Licht alle Dunkelheit meines Herzens besiegt. Wenn der Heilige Geist die Beziehung in Gott ist, dann tritt er in diesem Augenblick so zwischen mich und den Vater, wie er innerhalb der göttlichen Ordnung zwischen dem Vater und dem Sohn steht. Die Beziehung, die zwischen Vater und Sohn besteht, sie wird gerade im Beichtstuhl, wo ich wieder neu zu einem Kind des Vaters werde, auf mich übertragen. Nicht aus mir bin ich Kind Gottes, nein, sondern weil der Heilige Geist zwischen mir und Gott dieses unzertrennbare Band der Kindschaft setzt. Deshalb bin ich ein Kind des Vaters, so wie nur der ewig und einzig geliebte Sohn Jesus Christus Kind des Vaters war. Das ist erschütternd. Der Heilige Geist, er sorgt Tag und Nacht unentwegt dafür, dass ich aus dieser Kindschaft nicht herausfalle. Dass Gott der Vater mich genauso anblickt, wie er von Ewigkeit her auf seinen einzig und geliebten Sohn geschaut hat. Und mache ich mir doch bei der Feier der Heiligen Messe immer wieder bewusst, dass mich der Heilige Geist bereits vor dem Empfang Jesu in der Kommunion erfüllen muss. Ja, dass er es ist, der das Kommen Jesu vorbereitet, der sozusagen die Kammern meines Herzens reinigt und aufräumt, damit Gottes Sohn eintreten kann. Wieder dürfen wir von Maria lernen, die zur Braut des Heiligen Geistes wurde. Der erste Mensch, der durch die Vereinigung mit dem Heiligen Geist zum Empfang des fleischgewordenen Gottessohnes vorbereitet wurde. Was hatte sie dem göttlichen Geist zu bieten? Was zeichnete sie aus? Ungeachtet der Tatsache, dass sie von Gott selbst, also nicht aufgrund eigenen Verdienstes, von der Erbschuld bewahrt geblieben war, zeichnet sie nichts aus. Dieses Nichts zeichnet sie in zweifacher Hinsicht aus, denn sie bekennt ihre Nichtigkeit. Und kaum bekennt sie ihre Armut und ihre Nichtigkeit, wird sich der Heilige Geist mit ihr vermählen. In dem Augenblick, in dem sie ihre Armut bekennt, ich bin die Magd des Herrn, erfüllt sie der Heilige Geist. Er wählt sie zur Braut und legt den Sohn Gottes in ihren Schoß. Wäre eine letzte Spur von eigenem Selbstsein, von dem Selbststand und des Alleine-Leisten-Könnens in ihr geblieben, der Sohn Gottes hätte es an diesem Ort nicht überlebt. Er hätte nicht unter ihrem Herzen heranwachsen können. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. So betet der Priester vor den Wandlungsworten. Und diese Herabrufung des Geistes, diese Epiklese, sie gilt nicht nur den Gaben von Brot und Wein, sondern sie gilt allen Herzen, die diese Gaben empfangen und dann selber zum Leib Christi werden. Der Geist Gottes erfüllt unsere Herzen, um uns zu bereiten für die Begegnung mit dem lebendigen Wort Jesus Christus. Der Heilige Geist, er ist die Liebe in Gott. Und er ist als Band das, was Vater und Sohn verbindet. Somit bin ich auf seine Gegenwart und auf sein Wirken in allem angewiesen, was meine Beziehung zu Gott betrifft. Der Heilige Geist ist meine Beziehung zu Gott. Jeder Gedanke, mit dem ich mich Gott zuwende, er wird mir nur glücken, wenn der Heilige Geist selbst der Mittler dieses Gedankens ist. Jede Kontaktaufnahme im Gebet, wenn ich mich als Kind Gottes an meinen Vater wende, wird nur dann gelingen, wenn er das fließende Band zwischen mir und ihm ist. Deshalb gilt es immer wieder, bei jeglicher Beziehungsstörung zu Gott, zum Heiligen Geist zu flüchten. Einmal zu überprüfen, ob wir uns seiner Gegenwart in uns bewusst sind. Denn erst wenn er sich wieder neu mit mir verbindet, wenn seine Heiligkeit in mir handelt, dann werde ich Gottes Angesicht erblicken können. Schauen Sie, beten ohne den Heiligen Geist, das wäre für den Menschen lebensgefährlich. Es würde nämlich bedeuten, dass ich mich als Mensch der Heiligkeit Gottes aussetze, ohne einen Beistand zu haben, ohne den Anwalt des Heiligen Geistes zu haben, der hinter mir steht. Und wir wissen, dass der Mensch Gott nicht schauen kann, ohne zu sterben. Als sündiger Mensch könnte ich die Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Was würde es bedeuten, ohne den Heiligen Geist mich Gott zu nahen? Der Heilige Geist ist es, der mir die Nähe Gottes ermöglicht, ja, der selbst für mich die Nähe Gottes ist, indem er in mir lebt und mir diese Beziehung zu Gott schenkt. Ich möchte schließen mit einem Text aus der östlichen Tradition. Es handelt sich um einen Bericht von Montofloff über eine Unterredung mit Seraphim von Sarov. Aber ich verstehe noch nicht, wie ich davon überzeugt sein soll, dass ich im Heiligen Geist bin. Wie kann ich denn sein wirkliches Erscheinen erkennen? Der Vater Seraphim antwortet: Ich habe euch doch schon gesagt, mein Gottesfreund, dass das alles sehr einfach ist. Und ich erzählte euch ausführlich, wie die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind und wie sie sein Erscheinen in sich gewahr werden. Was wünscht ihr denn noch, Väterchen? Ich möchte es ganz genau verstehen, sagte ich. Da fasste mich der Vater Seraphim fest an den Schultern und sagte eindringlich: Wir beide, Väterchen, sind jetzt im Heiligen Geiste. Warum siehst du mich nicht an? Ich antwortete: Ich kann euch nicht anblicken, Vater. Aus euren Augen leuchtet Blitze. Euer Gesicht ist heller als die Sonne geworden und meine Augen brennen vor Schmerz. Habt keine Furcht, sagte der Vater Seraphim. Ihr selbst seid jetzt leuchtend geworden wie ich. Nun seid ihr selber in der Fülle des Heiligen Geistes, sonst könntet ihr mich so nicht schauen. Und indem er seinen Kopf zu mir hinneigte, flüsterte mir der Staretz leise ins Ohr: Danket Gott für seine unaussprechliche Gnade. Ihr habt gesehen, dass ich mich nicht einmal bekreuzigte, sondern nur in meinen Gedanken betete ich leise zu Gott und sprach in meinem Herzen drinnen: Herr, gib ihm Klarheit und lass ihn mit seinen Fleischesaugen die Ausgießung des Heiligen Geistes schauen, durch die du deine Knechte würdigst, wenn du geruhst, uns im Licht deiner herrlichen Glorie zu erscheinen. Und im selben Augenblick, Väterchen, hat der Herr die demütige Bitte des armen Seraphim erfüllt. Wie müssen wir ihm danken für die unbeschreibliche Gabe, die er uns beiden schenkte. Seht, Väterchen, nicht immer zeigt der Herrgott selbst den großen Einsiedlern so sichtbar seine Gnade. Diese Gnade Gottes will euer betrübtes Herz mit Freude erfüllen, wie eine liebende Mutter das Herz ihrer Kinder. Väterchen, aber warum seht ihr mir nicht in die Augen? Schaut doch nur und fürchtet euch nicht. Der Herr ist mit uns. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er sich ab und an unserer Armut erbarmt und uns dadurch beschämt, dass wir seine Gegenwart in uns erahnen und immer mehr staunend betrachten. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Amen.